Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir den Roman dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir heute mal wieder ein bisschen zum Thema Microcaps sprechen können, denn auch da tummelst du dich so ein bisschen. Ob das auch der Anfang war, das werden wir gleich noch im Verlauf der Geschichte herausfinden. Vielleicht aber für diejenigen, die ich noch nicht kenne, ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was sollte man über dich wissen?
Genau, ich bin der Roman, ich bin 35 Jahre alt, komme aus München, bin hauptberuflich Softwareentwickler und entwickle da gerade ein Tool für Investoren, so ein Research-Tool und bin ansonsten Small- und Microcap-Investor.
Sehr cool. Also auch hauptberuflich tatsächlich dann die Softwareentwicklung von diesem Tool, oder?
Nicht ganz. Also ich habe noch einen normalen Job nebenbei. Das ist eher so ein Side-Hustle im Moment. Mal schauen, wie es dann läuft in Zukunft. Wäre natürlich super, wenn es irgendwann Vollzeit klappt, aber aktuell noch nicht, nee.
Sehr cool. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Da schauen wir, sag ich mal, erstmal auf den Anfang deiner Geschichte. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Finanzen und Investieren allgemein auseinanderzusetzen?
Also den allerersten Berührungspunkt mit Aktien und Finanzen hatte ich eigentlich schon 2008. Da habe ich gerade Abi geschrieben, wollte nach Australien fliegen, habe dann die DK Investment Force, die meine Eltern so für mich angespart hatten als Kind, auf den Kopf gehauen, um dann den Flug zu finanzieren. Im Nachhinein war das natürlich jetzt nicht der allerbeste Zeitpunkt, um die zu verkaufen, aber ich hatte damals überhaupt keine Ahnung vom Aktienmarkt, habe mich dann eigentlich erst 10 Jahre später damit beschäftigt, 2018, einfach aus dem Hintergrund, dass ich schon seit 5 Jahren damals gearbeitet hatte und dann hat sich so ein bisschen das Geld auf dem Girokonto gehäuft und bei Nullzinsen ist es nicht die allergünstigste Anlage, das auf dem Girokonto liegen zu lassen. Und dann habe ich mich halt angefangen, mit Aktien zu beschäftigen. Habe damals sehr viel gelesen, habe Börsenmagazine gelesen, also vor allem Börse Online. Und habe dann tatsächlich direkt angefangen mit Small Caps, also mit deutschen Small Caps, weil ich das Thema damals sehr spannend fand. Und ja, also der Mittelstand ist ja so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und für mich war das damals irgendwie logisch, dass das eigentlich ein gutes Investment sein müsste, so kleinere Unternehmen aus Deutschland zu investieren. Genau, und bin dann aber im Laufe der Zeit, hat sich so meine Strategie ein bisschen weiterentwickelt und auch eher dann weg aus Deutschland, mehr in den englischsprachigen Raum. Aber ich bin eigentlich von Anfang bis Ende immer bei Small Caps hängen geblieben. Und fand es auch einfach spannend, mich mit Unternehmen zu beschäftigen, die man so nicht kennt oder von denen man sonst nichts hört. Und da die Geschäftsmodelle zu verstehen und einfach ja Unternehmen kennenzulernen aus der zweiten und dritten Reihe, das fand ich einfach super spannend. Und das ist bis heute so geblieben.
Das ist sehr cool. Was ist dabei dann dein Investmentstil? Also ist das so langfristig dann auch an diesen Small Caps zu partizipieren, mit irgendwie klassisch so fundamental unterbewertet, Quality oder guckst du da auf bestimmte Sondersituationen? Was ist da so dein Hunting-Revier?
Also am Anfang war es tatsächlich so, dass die Idee war, dass man langfristig in wachsende, kleinere Unternehmen investiert, die dann irgendwann mal größere Unternehmen werden und dann halt in der Entwicklung partizipiert. Inzwischen hat sich das so ein bisschen geändert. Also mittlerweile schaue ich eigentlich eher auf bestimmte Situationen, wo sich Sachen im Unternehmen ändern. Also das hast du, glaube ich, schon von mehreren Microcap-Investoren gehört, dass man bestimmte Situationen sucht, zum Beispiel eine Refinanzierung oder es wird ein Teil des Unternehmens verkauft, der unprofitabel war. Und solche Veränderungen, die noch nicht in der Bilanz sichtbar sind, aber in der Zukunft eben zur Verbesserung der Zahlen führen sollten. Und das ist im Small- und Microcap-Bereich sehr interessant, weil da oft sich der Preis der Aktie erst anpasst, wenn die Sachen wirklich sichtbar sind in den Zahlen. Und wenn man die Situation schon vorher entdeckt, da kann man meistens eine ganz gute Rendite damit machen. Also das ist inzwischen so die Idee, aber das hat sich jetzt auch über die Jahre so entwickelt. Genau.
Und das geht auch im außerdeutschen Bereich besser als im deutschen Bereich, oder wie kam es quasi zu diesem Shift?
Genau, also in Deutschland gibt es zwar sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, allerdings sind viele davon nicht an der Börse. Zum anderen ist halt die Kultur auch so ein bisschen eine andere in Deutschland. Also da habe ich zumindest das Gefühl, dass das Management so ein bisschen anders agiert als jetzt in Kanada, USA. Also zum Beispiel Aktienrückkäufe gibt es sehr, sehr selten in Deutschland, und allgemein hatte ich das Gefühl, dass da nicht so auf Shareholder-Value Wert gelegt wird, sondern der Kleinaktionär eher nicht so im Zentrum steht vom Handeln des Managements. Und das Ganze hat im englischsprachigen Raum dann einfach besser funktioniert. Ich schaue mir nach wie vor gern deutsche Unternehmen an, aber ich finde da in letzter Zeit relativ wenig, was für mich interessant ist.
Man muss natürlich auch sagen, gerade im Small, insbesondere im Microcap-Bereich, sind so Aktienrückkäufe auch eine schwierige Sache im Hinblick auf Liquidität. Das ist halt so ein niedrig gehandelter Stock in der Regel dann noch weniger liquider wird. Das ist natürlich dann auch so ein...
Ja, das stimmt. Das ist manchmal sehr schwierig, ja.
Ja, sehr gut. Wie schaut es denn quasi dann, wenn man auf dein Gesamtportfolio aus in der groben Verteilung, ist das dann, wenn du es schon sagst, so regional, wie viel würdest du da so ungefähr Europa, Deutschland, Amerika, USA zuclustern? Und ist das eher konzentriert auf wenige Unternehmen, oder bist du da, über wie viele Werte bist du quasi gestreut?
Also aktuell habe ich circa 15 Aktien im Portfolio. Glaube ich aktuell den meisten Anteil in Kanada. Dann kommt UK, dann kommt USA, und Deutschland macht, glaube ich, noch so, da habe ich nur ein paar zwei Restpositionen, die so 2-3% ausmachen. Also ja, Großteil eigentlich Kanada, weil es da auch sehr, sehr viele interessante kleinere Unternehmen gibt an der Börse.
Die Branche, nach deren Aufteilung muss ich quasi eher weniger fragen, weil ich kann mir vorstellen, die ist jetzt nicht unwichtig, aber sag ich mal eher nachrangig, wenn du halt nach bestimmten, sag ich mal, Strukturen, wie jetzt, sag ich mal, Unternehmen an Inflection Points, also wie man durchaus sagen könnte, sucht. Oder ist das durchaus auch für relevant, was das Unternehmen eigentlich macht, oder bist du da grundsätzlich branchenoffen?
Also mir ist es wichtig, dass ich verstehe, was das Unternehmen macht. Also Banken und Biotech-Unternehmen sortiere ich grundsätzlich aus. Ansonsten bin ich da aber sehr offen, solange es halt für mich nachvollziehbar ist, wo da der Mehrwert generiert wird vom Unternehmen und man auch die Bilanzen und Zahlen so gut lesen kann, was zum Beispiel bei Banken mir sehr schwer fällt, bin ich da eigentlich sehr offen, was das angeht.
Ja, es mich als Versicherer und im Financial Service Sektor interessierten Menschen, ich finde es immer witzig, dass da Banken immer unterrepräsentiert. Gleichzeitig, dadurch, dass ich diese Unternehmen auch sehr von innen sehe, verstehe ich auch sehr gut, warum. Ja. Weil es dann doch auch sehr komplexe Bilanzen und ein durchaus anderes Geschäftsmodell als so ein klassischer Händler oder Industrieunternehmen.
Genau, und ich habe ja auch keinen Hintergrund jetzt mit Finanzen. Also ich habe mir das alles selbst beigebracht und konzentriere mich dann eher auf Unternehmen, wo die Zahlen jetzt nicht so ultra komplex sind.
Ja, dann springen wir doch mal rein. Was genau schaust du dir denn an Unternehmen an? Also wie findest du sie? Was sind dann so Kriterien, an denen du jetzt quasi festmachen würdest, ob das jetzt ein spannender Case wäre?
Wie ich sie finde, sind eigentlich hauptsächlich zwei Quellen. Zum einen lese ich sehr viel auf Twitter, auf Substack, folge da einigen Leuten, bei denen ich gern die Pitches und Write-Ups lese. Und zum anderen mache ich auch gern eigenen Research. Also ich suche speziell nach bestimmten Situationen. Inzwischen hauptsächlich mit dem Tool, was ich mit dem Christian entwickelt habe. Da kann man ein Feed von Filings und News durchsuchen, kann den filtern, zum Beispiel nach Market Cap, also dass man nur noch alles sieht, was unter 100 Millionen Euro Market Cap hat, und dann kann man da nach Begriffen suchen und findet dann eben solche Situationen, also Refinanzierung oder Sale of Business Unit oder sowas und schaut sich dann die Unternehmen, die man da findet, genauer an. Zum anderen schaue ich mir auch ganz gern Insider-Käufe an. Also wenn jetzt sehr, sehr große Käufe getätigt wurden bei einem kleinen Unternehmen, dann ist es oft interessant, weil dann meistens intern sich irgendwas verbessert oder irgendwas tut und dann schaue ich mir das auch an. Und das andere, was ich auch mache, ist so auf News relativ schnell reagieren. Also bei Unternehmen, die ich gut kenne, habe ich Alerts gesetzt und wenn da eine positive Neuigkeit rauskommt, dann kann es sein, dass ich da einfach meine Position erhöhe oder im anderen Fall, wenn was Schlechtes veröffentlicht wird, dann auch verkaufe und damit halt so ein bisschen meine Rendite noch verbessere. Genau, das ist eigentlich so das, was ich mache. Und von der Verteilung würde ich sagen, also 70 bis 80% meiner Investments habe ich eigentlich bei Twitter oder Substack gefunden und die anderen 20 bis 30% durch eigene Recherche. Ja.
Du hast ja auch einen Substack, den verlinke ich auch gerne in den Shownotes, die Chief Securities, dein Substack da. Da erkennt man durchaus auch ein Muster, wenn man sich so auch auf Twitter ein bisschen rumbewegt an Titeln, die einem dann bekannt vorkommen könnte. Auch insbesondere, wenn man einen Podcast hört, den ich durchaus auch sehr empfehlen kann von dem guten Christian. Jetzt mit dem Martin, früher noch mit dem Patrick Schmidt. Auch ein sehr schöner, wie heißt der nochmal, der Microcap-Podcast?
Hidden Returns.
Hidden Returns, genau. Ah, ja, stimmt.
Da war ich auch mal Gast im letzten Jahr. Also ich habe da...
Ah, was hattest du da nochmal
gepitcht? MPC Energy Solutions hieß die Aktie. Also das lief bisher nicht so wahnsinnig gut, aber wird vielleicht noch. Genau, also es war, glaube ich, ziemlich genau vor einem Jahr, dass ich da zu Gast war.
Sehr cool. Vielleicht dann an der Stelle, gerade wenn es dann nicht so gut lief, vielleicht ist der Pitch dann jetzt ja noch attraktiver geworden. Was ist denn da der Case, wenn du ihn kurz zusammenfassen willst?
Ja, sehr gerne. Also das ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Die haben Solarparks in Mittelamerika. Die sind vor, glaube ich, 3 Jahren an die Börse gekommen, hatten damals so um die 100 Millionen US-Dollar eingesammelt und haben von dem Geld dann Solarparks gebaut, was zum Teil dann nicht so gut lief. Also sie hatten ein paar Investments dabei, die einfach ziemlich schlecht waren und die zum Teil auch schon verkauft wurden, zum Teil auch notgedrungen. Und aktuell handelt die Aktie jetzt bei 18 Millionen Market Cap. Und da passiert gerade sehr viel. Also sollen jetzt aktuell 2 Solarparks verkauft werden für ungefähr 16 Millionen. Und zum anderen wird der größte Solarpark, den sie bisher geplant haben, im Juni fertig. Und dann sollten die Zahlen sehr, sehr viel besser aussehen. Und zum anderen, durch die Verkäufe, die sie gerade machen, haben sie dann ungefähr so viel Cash auf dem Balance Sheet wie die aktuelle Marktkapitalisierung und wollen das Geld auch an die Aktionäre auszahlen in irgendeiner Form, also entweder über Buybacks oder Dividenden. Und von dem her glaube ich, dass also spätestens die Q3-Zahlen sollten sehr, sehr viel besser aussehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch mit dem Aktienkurs nach oben geht, weil aktuell schaut sich, glaube ich, die Aktie keiner an. Es hat auch noch niemand drüber geschrieben, außer ich. Und das ist eigentlich so ein typischer Case, den ich gerne investiere.
Ja, erneuerbare Aktien auch in einem größeren Cap-Bereich, sage ich jetzt mal, hatten es in letzter Zeit ja nicht so einfach. Aber es ist natürlich eine spannende Sache, wenn allein schon durch die Verkäufe da die Marktkapitalisierung in Cash zurückgespielt wird und die es tatsächlich auch an die Aktionäre zurückgeben wollen, dann wäre das ja tatsächlich ein guter Katalysator.
Ja, davon gehe ich aus. Aber mal schauen, ob alles so klappt. In der Vergangenheit ist da schon viel schiefgelaufen und so hundertprozentig drauf verlassen würde ich mich jetzt nicht. Es ist so eine mittelgroße Position bei mir im Portfolio.
Okay. Wo kann man die handeln? An welcher
Die handelt in Norwegen. Man kann sie aber auch...
Das ist auch speziell.
Genau, also das ist auch sehr speziell von der von der Ortsverteilung, also die handeln in Oslo, der Hauptsitz ist aber in Amsterdam. Sie wurden von einer deutschen Firma, also von MPC Capital gegründet. Und
das sind die auch diese Schiffsfonds.
Genau. Also es ist auch so eine Art Spin-off oder beziehungsweise eine Gesellschaft, die von denen gegründet wurde, und sie sind auch der größte Aktionär. Und genau, sind aber operativ eben nur in Mittelamerika tätig. Was vielleicht auch so ein Grund ist, warum sich das keiner anschaut, weil es doch eine relativ geografisch verteilt ist. Ja, und halt auch sehr klein ist.
Ja, häufig gibt es ja dann, gerade wenn das, sage ich mal, attraktive Assets sind, die haben, wenn der Hauptaktionär da ja bereit wäre zu verkaufen, na, dass da so ein größerer Infrastruktur-Private-Equity-Fonds oder so um die Ecke kommt, der dann die Assets einsammelt und in seiner größeren Plattform konsolidiert.
Ja, das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Aber das ist nicht Teil meines Investments-Cases, aber halte ich auch für möglich, dass die übernommen werden irgendwann.
Ja, gut, hängt dann auch von MPC ab natürlich. Ich meine, ist ja auch ein anderer Asset Manager, ob die das abgeben wollen.
Genau, und insgesamt ist der Free Float auch sehr klein. Also es gibt auch noch andere größere Aktionäre. Und ich denke, da muss der Preis dann schon passen, damit die verkaufen. Deswegen mal schauen, wie es läuft.
Ja, was würdest du, du hast gesagt, das ist eine mittelgroße Position, was würdest du bei dir als große Position, sage ich mal, bezeichnen, oder wo du quasi sagst, boah, das ist jetzt ein Case, der ist irgendwie geil?
Ja, also aktuell bin ich ziemlich stark diversifiziert. Ich glaube, aktuell ist meine größte Position bei 10%, weil ich auch, weil ich auch dieses Jahr relativ viel verkauft hatte an Sachen, die gut gelaufen sind in der Vergangenheit oder im letzten Jahr. Letztes Jahr hatte ich mal eine Position, die über 40% ausgemacht hat. Das lag aber daran, dass die an einem Tag dann plus 500% gemacht hat und dann sehr schnell einen sehr großen Anteil eingenommen hat. Aber normalerweise vom investierten Kapital gehe ich normalerweise nicht deutlich über 10%. Es sei denn, es ist irgendeine Situation, wo schon alle Fakten auf dem Tisch liegen und es klar ist, dass der Kurs jetzt eigentlich relativ schnell nach oben gehen muss. Aber ansonsten bin ich schon vergleichsweise diversifiziert im Vergleich zu manchen anderen Microcap-Investoren.
Ja. Ja, 500% an einem Tag, dann hast du mir auf jeden Fall schon mal den Titel für die Podcast-Folge gegeben. Da muss ja leider immer so eine Bildüberschrift hin. Aber nee, sehr, sehr cool. Es wird Zeit für einen kleinen Werbehinweis. Denn in Zeiten fallender Aktienkurse und sinkender Zinsen werden Tagesgeldkonten immer unattraktiver. Doch zum Glück gibt es eine Lösung. Wenn du bereit bist, auf die staatliche Einlagensicherung zu verzichten, kannst du dank unseres Werbepartners Monefit täglich Renditen von bis zu 10,52% erzielen und dabei trotzdem liquide bleiben. Du kannst schon mit 10 Euro loslegen und wenn du dein Geld brauchst, bekommst du es innerhalb von 10 Werktagen. Ohne Gebühren und mit 100% pünktlicher Rückzahlung. Denn hinter Monefit steht die in 8 europäischen Ländern regulierte Credit Star Group. Wenn du Monefit Smart Saver jetzt ausprobieren möchtest und einen Anmeldebonus von 0,25% sowie ein Startguthaben von 5 Euro erhalten möchtest, klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gebe auf investor-stories.de/monefit. In Folge 3 und 9 hatten wir übrigens den Chief Product Officer von Monefit und CEO von Credit Star aus dem Vereinigten Königreich, Kashyap Shah, zu Gast. Wenn du mehr über Monefit erfahren möchtest, solltest du da gerne mal reinhören. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Ja, aber das ist natürlich auch eine gewisse Sicherheit, wenn man dann halt streut, gerade bei, sag ich mal, so speziellen Cases, wo, wie du auch schon eben gesagt hast, die ja nicht so zwingend immer so laufen müssen, wie man sich das vorstellt, der Katalysator entweder nicht kommt oder es andere Thematiken gibt, dann habe ich auch echt schon Respekt vor den einen oder anderen Investor, die da echt so 2, 3, vielleicht maximal 5 Positionen haben, da in einer Position dann teilweise die Hälfte, ein Drittel ihres Depots drin haben. Uiuiui, da, also ich könnte auch nicht mehr gut schlafen.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist auch, ob man das Vollzeit macht oder eben nebenbei. Weil wenn man das halt nicht Vollzeit macht, dann kann es schon sein, dass man irgendwas übersieht, was verpasst, vielleicht den Jahresbericht nicht sofort lesen kann und dann entsprechend Informationen fehlen. Also vielleicht würde ich mich trauen, größere Positionen einzugehen, wenn ich das Vollzeit machen würde, aber so als nebenberufliche Tätigkeit traue ich mir das nicht zu, dass ich da jetzt irgendwie 30-40% in eine Aktie investiere.
Ja gut, ich meine, auch dann kann es ja schief gehen. Also ich weiß von dem Sven Klaas, ne, hatten wir ja auch vor ein paar Folgen hier im Podcast, kann ich auch jedem die Folge empfehlen. Der hatte ja durchaus auch mal einen 50% Drawdown und das geht dann, das merkt man dann doch. Und insbesondere, wenn man das auch signifikant Geld drin hat, dann, ja. Aber hat dann trotzdem funktioniert. Naja, ich meine, er hat es auch wieder rausgeholt. Da muss man halt wissen, ob man dafür gemacht ist, sowas mitzunehmen.
Ja, absolut. Also sowas hatte ich zum Glück noch nicht. So ein Riesenverlust. Aber klar, die Upside ist dann halt auch geringer, wenn man eher ein bisschen mehr streut.
Auf jeden Fall. Was würdest du denn generell sagen, war denn bislang so dein größter Fehler, den du beim Investieren bislang gemacht hast?
Ja, gute Frage. Also Fehler habe ich schon viele gemacht, würde ich sagen. Viele auch gleich am Anfang, wo es dann noch nicht so ins Gewicht fällt, weil man da noch relativ wenig Geld im Portfolio hat. Was mir am schwersten fällt, muss ich sagen, ist einfach das Verkaufen von Positionen. Also da den richtigen Zeitpunkt zu finden und sich auch zu überwinden, dann die Position zu verkaufen, das fällt mir deutlich schwerer, als jetzt irgendwo eine Position aufzubauen. Und da habe ich sicher schon einige Fehler gemacht, wo ich einfach zu lange gewartet habe, obwohl ich gemerkt habe oder wusste, dass das eigentlich gerade nicht so gut läuft. Dann habe ich dann mal die Hälfte verkauft und die andere Hälfte noch weiterlaufen lassen, in der Hoffnung, dass es besser wird. Das ist so ein Bereich, wo ich noch dran arbeite, dass ich da einfach ein bisschen schneller bin, Entscheidungen zu treffen, was zu verkaufen. Aber einen richtig großen Verlust hatte ich jetzt noch nicht dabei. Ich hatte schon eine Aktie, die minus 90% in meinem Portfolio war, aber die war so klein, die Position, dass es dann nicht groß ins Gewicht gefallen ist. Genau.
Ja. Ja, tatsächlich, das mit dem Verkaufen, deswegen frage ich das ja auch häufig gerne im Podcast, wann verkaufst du denn eigentlich? Weil das ist auch eine Sache, wo ich bei mir persönlich merke, bei einem ganz anderen Investmentstil jetzt im Vergleich zu dir, aber auch da, das Verkaufen ist halt am Ende einer der wesentlichen Werttreiber, wann man das macht. Insbesondere wenn man auch sagt, wie jetzt bei meiner Strategie, wo man eher auf langfristige Compounder setzt und dann hat man mal eine Überbewertungsphase, wo man durchaus sagt, so, da ist eine Aktie überbewertet. Ja, Strategie ist jetzt langfristig zu compounden. Wann ist jetzt eine Überbewertung so signifikant, dass man raus sollte und wann, dass man es durchhalten sollte, weil gerade in Deutschland, ne, wenn man es jetzt nicht über eine GmbH macht oder so, dann verliert man ja, sag ich mal, erstmal 25% des Gewinns an die Steuer. Das heißt, man muss ja dann auch direkt eine Alternativanlage haben, die das ausgleicht und am besten dann auch noch mehr ja quasi Rendite erwirtschaftet, als wenn man es einfach quasi nur durchhalten würde. Ich weiß nicht, gerade nachdem du ja auch bei dir festgestellt hast, dass das so ein Thema ist, wie versuchst du über den geeigneten Verkaufszeitpunkt nachzudenken?
Also ich möchte gerne verkaufen, wenn entweder die Zahlen halt nicht meinen Erwartungen entsprechen, also wenn es jetzt deutlich schlechter läuft als erwartet, oder wenn eben die Aktie in die Überbewertung reinläuft. Also wenn ich sehe, okay, das Multiple kann ich jetzt nicht mehr rechtfertigen, das liegt deutlich über dem, wo ich jetzt denke, dass das liegen sollte, dann verkaufe ich in der Regel. Aber es ist leichter gesagt als getan. Also oft ist es ja auch so, dass dann die Aktien erstmal noch längere Zeit weiterlaufen, wenn sie halt gerade Momentum haben. Und dann halt irgendwann, wenn der Markt dann geschlossen merkt, okay, da ist die Bewertung ist echt deutlich zu hoch, dass es dann erst runtergeht, aber es vorher vielleicht nochmal 50% macht, dann ärgert man sich natürlich auch, wenn man vorher verkauft hat. Also ich finde es ganz schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu finden. Und ich versuche oft, das Momentum noch ein bisschen mitzunehmen, aber manchmal ist es auch gut, wenn man relativ schnell rausgeht, Also so ein richtiges Patent.
Ja, das Momentum kann auch ganz schnell wieder drehen, weil das ist ja die Sache so, man will halt diese Gewinne nicht entgehen lassen, weil dadurch kommt ja auch häufig dann auch eine exorbitante Rendite zu Dingen, wenn man halt von einem Pessimismus in überschwänglichen Optimismus wechselt. Aber when is it too much? So nach dem Motto. Das ist immer eine spannende Frage.
Ja, absolut. Also so ein richtiges Patentrezept habe ich dafür auch noch nicht gefunden, aber mal schauen.
Ja, sehr gut. Sag Bescheid, wenn du eins findest. Drehen wir es in die andere Richtung. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen? Waren es diese 500% an einem Tag?
Absolut. Also das, die Aktie war Reaches Corp. Ich weiß nicht, ob du schon davon mal gehört hast.
Aus dem Podcast, ja, den wir mit angesprochen haben, den ich auch immer sehr gern höre. Aber vielleicht magst du kurz irgendwie zwei, drei Sachen sagen für die, die das nicht so verfolgt haben.
Das ist eine Friseurkette. Die hatten sehr, sehr hohe Schulden, hatten eigentlich ein gutes operatives Geschäft. Aber die Schuldenlast hat das Unternehmen einfach erdrückt. Also sie konnten die Zinsen gerade noch so tilgen, aber halt nicht mehr den Kredit zurückzahlen. Und da gab es dann so ein Strategic Review. Also es wurde eine Alternative gesucht zu den Schulden. Und da stand entweder eine Verwässerung im Raum oder eine Refinanzierung oder halt auch die Insolvenz. Und ich habe damals schon angefangen, so ein bisschen mir ein eigenes Tool zu schreiben, um News möglichst schnell zu bekommen. Und das war halt einer der Cases, den ich so gesehen habe. Da könnte es ganz interessant werden, wenn da was rauskommt. Und dann war halt im Juni war es, kam ein Filing raus, wo dann die Refinanzierung verkündet wurde. Das war ein relativ komplexes Dokument. Aber im Endeffekt stand da halt drin, dass 50% der Schulden, denen erlassen wurden. Und dann war natürlich, ging es natürlich erstmal steil bergauf, weil sich die Situation dann einfach grundlegend geändert hat. Und das Filing ist halt zu einer sehr günstigen Zeit für deutsche Investoren rausgekommen. In US-Zeit sehr, sehr früh, wo viele noch geschlafen haben. Und daher hatte man da als deutscher Investor gewisse Vorteile. Und die Aktie war halt auch vorbörslich sehr liquid. Also man konnte da sehr, sehr viele Aktien kaufen. Und ich habe da eigentlich alles investiert, was ich irgendwo noch auftreiben konnte, weil es halt eigentlich klar war zu dem Zeitpunkt, dass das massiv nach oben gehen müsste. Und da war dann, glaube ich, am Anfang bei $6 und am Ende des Tages war es bei über $20. Also eine ziemlich gute Rendite in ziemlich kurzer Zeit. Genau, und darüber, das hat mir dann auch so ein bisschen so diesen Bereich eröffnet, dass man eigentlich mit News-Traden ganz gutes Geld verdienen kann. Und so ist es ein Stück weit auch dazu gekommen, dass Christian und ich da ein Tool entwickelt haben. Genau.
Sehr cool. Bist du da dann auch quasi, um quasi, wenn du sagst, du hast da alles Mögliche, was du nur finden konntest, da rein dann investiert in die Chance? Ich gehe mal davon aus, dass du Interactive Brokers nutzt. Bist du dann da auch über Margin zum Beispiel reingegangen? Ist das so ein Thema, was du nicht anfasst?
Inzwischen schon. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Margin-Account. Deshalb musste ich halt Sachen verkaufen. Und ich habe zwei Broker. Also ich habe bei beiden dann halt geschaut, dass ich irgendwie möglichst viel investieren kann. Aber klar, mit dem Margin-Account hätte ich da noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ist natürlich auch immer ein gefährliches Thema. Also ich nutze es eigentlich nur, um, wenn ich das Geld habe, aber zum Beispiel in einer anderen Währung oder auf einem anderen Account, dass ich dann schon mal kaufen kann und das dann am nächsten Tag oder so ausgleiche, die Bilanz. Also so richtig in Schulden gehe ich damit nicht. Und man kann da halt auch schnell mal einen Fehler machen. Also wenn man jetzt irgendwie eine Null zu viel bei einer Order reinstellt, wofür man das
geht schnell in der TWS.
Ja, wofür man das Geld eigentlich gar nicht hat. Und die Order geht dann durch, kann man natürlich auch ziemlich viel Geld damit verlieren. Also man muss da ein bisschen mit aufpassen.
Und wenn du sagst, du hast zwei Broker, auch aus Interesse gefragt. Das eine nutzt du für international, das andere ist ein deutscher Broker? Oder
genau, das andere ist ein deutscher Broker.
Wie spielst du mit denen?
Ich handle inzwischen eigentlich fast nur noch bei CapTrader, aber das beim Smart Broker hatte ich halt von vor 3 Jahren so einen Account geöffnet und den habe ich noch. Und da habe ich so ein paar deutsche Positionen drin. oder meine zwei, drei deutschen Positionen, die ich noch habe, sind da drin. Aber es ist eigentlich so, habe ich jetzt die letzten ein, zwei Jahre halt das Geld von dort in CapTrader transferiert.
Verstehe. Ja, das Tool, was du eben angesprochen hast, vielleicht magst du dazu nochmal ein, zwei Sachen sagen, wenn jemand jetzt auch hier hört und denkt, boah, das ist ja geil, diese News to Trade, ich kann auch 500% an einem Tag machen. Ja. Wo finde ich das? Link würde ich auch dann sonst mal in die Shownotes packen.
Genau, das Tool heißt TrackTackle. TrackTackle.com ist die Adresse und genau, glaube ich, findet man recht einfach sonst auch gern bei mir in Twitter vorbeischauen. Oder mir einfach eine Nachricht schreiben, dann kann ich das gerne auch nochmal näher erläutern. Und grundsätzlich ist es halt vor allem so, ja, eben für News Trading und Research geeignet. Also wenn man da seine eigenen Ideen generieren möchte, ist es auch ganz gut machbar mit dem Tool, ja.
Sehr cool. Ja, da packe ich auf jeden Fall deinen Twitter-Handle auch noch mit dazu.
Gerne, ja.
Wie siehst du das? Bist du kurz vom Umstieg von Twitter auf Blue Sky oder eine andere Alternative oder kommt es für dich immer noch nicht vom Content an Twitter ran?
Also so im Fin-Twit-Bereich oder von den Leuten ist halt Twitter immer noch die aktivste Plattform im Finanzbereich. Ja. Also diesen For You-Tab, den meide ich nach Möglichkeit.
Oh ja.
Und ich bin auch wirklich kein Fan von der Plattform, aber es ist leider so, dass immer noch
die... Es sind halt alle drauf und da sind die besten Informationen halt, sag ich mal, zum Topic.
Genau, genau. Ja. Genau.
Ist bei mir genauso.
Mein Engagement ist da schon deutlich zurückgegangen, aber ich lese halt immer noch, zumindest von den Leuten, denen ich folge, die Sachen, die sie da posten.
Ja, wie du sagst, For You ist halt mittlerweile nicht mehr zu
gebrauchen. Ja, leider, ja.
Ja, wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle bei dir rausgehört. Wo soll es bei dir noch hingehen von finanziellen Zielen her, sag ich mal, gesehen? Ich habe so ein bisschen gehört, du würdest das Tool gern Vollzeit machen. Wie sieht es so generell aus? Wo möchtest du in der Zukunft noch so hin?
Also ich habe jetzt keine konkrete Zahl vor mir, was ich jetzt an Portfoliowert erreichen möchte oder so, aber das Ziel wäre eigentlich, dass ich irgendwann selbstständig sein kann oder vielleicht auch von den Investments dann irgendwann leben kann. Und genau, also einfach so eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, das wäre eigentlich so mein Ziel. Was auch schön wäre, wenn ich mir irgendwann mal ein Haus oder sowas leisten könnte. In München ist es nicht so einfach.
Ja, da kostet es ein bisschen mehr als im Rest von Deutschland oder zumindest als auf dem Land.
Ja, genau.
Ja, aber wenn du das jetzt schon so ansprichst, wenn wir jetzt ja uns insbesondere auf die Aktien konzentriert, besteht dein Gesamtportfolio sozusagen auch noch aus anderen Assetklassen oder sagst du, ist schon Schwerpunkt Aktien, da haben wir ein bisschen Haushaltscash, aber sonst quasi nichts?
Also aktuell sind es tatsächlich nur Aktien. Wenn du jetzt ETFs noch als eigene Assetklasse siehst, dann sind da auch noch ein paar dabei. Also so um die 10% von dem Portfolio sind noch ETFs. Und ich habe auch so einen ganz kleinen Sparplan noch laufen. Aber ja, der Großteil steckt schon in Einzeltiteln. Ja. Wenn man es als solide bezeichnen möchte, ja. Also es ist schon eher ein kleiner Anteil, aber so ein bisschen noch gestreut. Das schadet, glaube ich, nicht.
Nee, sehr, sehr schön. Du meinst ja auch, du bist ja nicht aus der Branche, hast dir viele Informationen selber geaneignet zu dem Thema. Hast du es übers Internet getan oder gibt es irgendwelche Bücher, die du jedem an der Hand legen wollen würdest? Das sollte man mal gelesen haben oder so?
Also Bücher habe ich relativ wenige gelesen im Finanzbereich. Also ich habe mir das eigentlich alles über Internetseiten und einfach Learning by Doing beigebracht, also Finanzberichte gelesen, nachgelesen, was die einzelnen Kennzahlen bedeuten, mir da YouTube-Videos dazu angeschaut. Deshalb habe ich jetzt keine so ganz konkrete Buchempfehlung. Also dieses eine Buch von Schmidtlein habe ich mal gelesen.
auch ein Klassiker.
Genau, also wo die ganzen Kennzahlen beschrieben werden. Aber ansonsten, ja, habe ich mir das eigentlich eher aus dem Internet alles beigebracht oder Podcasts eben, also Hidden Returns Podcast, ja. Habe ich sehr, sehr viel gehört oder alle Folgen gehört, auch andere Podcasts. Genau, da habe ich auch, würde ich sagen, ziemlich viel gelernt.
Ja, ist ja auch völlig okay. So. Gerade im Microcap-Bereich gibt es dann auch weniger Bücher, sag ich mal, die das Thema so komplex behandeln. Genau. Nee, sehr, sehr cool. Dann glaube ich, haben wir einen ganz guten Ritt durch deine Geschichte gemacht. Vielen Dank für den tollen Einblick. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, wo es mit dir, deinem Tool und der MPC Energy zum Beispiel auch noch hingeht. Vielen Dank dafür erstmal.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und deinen anderen Sachen, die du noch so machst. Genau.
Vielen Dank dir und bis denn. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.